Gremium an uns. Wir sind in Kapitel 4 und letztes Mal waren wir mitten in einer Definition. Da möchte ich nochmal mündlich wiederholen, worüber wir gesprochen haben und dann irgendwann fange ich wieder an zu schreiben. Da hatten wir ein Kammernsystem Delta mit Farben Wege I. Gamma sollte ein Teil drauf sein und wir wollten klären, was es heißt, dass Gamma konvex ist. Und das bedeutet einfach, dass wenn man die zwei Kammern aus diesem Teilgraphen Gamma hernimmt, dass dann jede minimale Galerie innerhalb des Kammernsystems bereits innerhalb des Teilgraphen liegt. Das ist das, was Konvexität bedeutet. Wenn ich zwei Kammern habe, eine minimale Galerie, dann muss die komplett in dem Teilgraph drin liegen. Das heißt, alle beteiligten Kanten und alle beteiligten Ecken müssen im Teilgraph sein. Und wir haben auch darüber gesprochen, warum es nicht sinnvoll ist, das für alle Galerien zu fordern. Das haben wir schon gemacht. Und dann habe ich als nächstes, und das war glaube ich das Letzte, was wir in dieser Vorlesung besprochen haben, letztes Mal, habe ich noch angeschrieben, was es heißt, dass zwei Kammernsysteme isomorph sind. Und da braucht man dann relativ viel Notation, weil wir auf der einen Seite diese Graphen selbst haben und selbst da sprechen wir nur über die Kammern und nicht über die Kanten zwischen Kammern. Dann haben wir ja auch noch so eine Farbenlänge. Und dementsprechend hat man dann, das schreibe ich noch halb an zur Wiederholung, man hat also jetzt zwei Abbildungen. Die eine ist eine Projektion von dem Kammernsystem Delta zum Kammernsystem Delta Strich und da beziehen wir uns immer nur auf die Eckenlänge, aber wir sehen gleich noch, was es mit den Kanten zu tun hat. Und dazu gehört aber auch eine Projektion von der Farbenlänge I, die zu Delta gehört, zur Farbenlänge I' Strich, die zu Delta Strich gehört. Und diese beiden Abbildungen, die hängen jetzt wie folgt zusammen. X und Y sollen I benachbar sein, genau dann, wenn die Bilder X Alpha und Y Alpha I Beta benachbar sind. Und da diese Abbildungen zusammenhängen, nennen wir dann auch Alpha einen Beta-Isomorphismus von Delta und Delta Strich, wenn das alles erfüllt ist, wenn also diese Abbildungen bijektiv sind und die Inzidenz sich so überträgt, wie ich das gerade erklärt habe. Da steckt also ziemlich viel drin und das heißt, dass es durchaus Isomorphismen geben kann mit verschiedenen Abbildungen Beta. Und ein Spezialfall ist, dass die Farbenmengen gleich sind und das Beta einfach die identische Abbildung auf I ist. Weil wir gleich über Spezialfälle sprechen. Den einen Spezialfall habe ich schon genannt. Es könnte sein, dass I und I' gleich sind. Die beiden Kammernsysteme leben also mit der gleichen Farbenmenge. Und dann kann man natürlich immer noch die Farben permutieren. Aber ein noch weiterer Spezialfall ist, der das Beta einfach die identische Abbildung ist. Dann nennt man solche Isomorphismen typerhaltend oder auch speziell. Dazu passend irgendwelche Permutationen der Farbenmenge. Das heißt, Alpha ist auf einmal eine Permutation von Delta, Beta ist eine Permutation von I und dann bekomme ich sogenannte Automorphismen von Delta. Das heißt, im Spezialfall des typerhaltenden Automorphismus. Und dafür gibt es auch Notationen. Auch Delta ist mit den Hintereinanderausführungen eine Gruppe, egal was für Betas wir da erlauben. Das heißt, die Menge aller Beta-Automorphismen
Automorphismen für irgendwelche Wetter ist eine Gruppe und die bezeichnen wir so. Wir spezifizieren also nicht, dass wir da verschiedene Wetters erlauben, aber wir spezifizieren die Untergruppe der typerhaltenden Automorphismen. Da kommt dann noch so eine kleine Null dran. Das heißt, das ist jetzt nicht nur die Gruppe aller Wetterautomorphismen für ein festes Wetter, sondern sozusagen für alle möglichen Wetter. Das muss ich da irgendwie noch mit dran schreiben. Das heißt, es ist die Menge aller Automorphismen von Delta, für die es ein Wetter gibt, mit dem das dann jeweils ein Wetterautomorphismus wird. So würde man es ganz korrekt hinschreiben. Das mache ich jetzt nicht, sondern schreibe jetzt nur dazu, dass ich da alle möglichen Wetter meine. Die Verknüpfung ist die Hintereinanderausführung von Abbildungen. Und die speziellen Automorphismen kriegen unten noch eine Null. Jeweils von Delta. So, jetzt habe ich mir fett dran geschrieben, dass ich das noch kommentieren möchte. Bevor es dann gleich weitergeht mit weiteren Definitionen und so einer Art Standardnotation, die wir dann in einer Voraussetzung festhalten. Denn es gibt eine Übungsaufgabe, die was mit dieser Thematik zu tun hat. Da gab es auch schon die ersten Fragen und das ist gut. Ich fange mal mit der Übungsaufgabe an. In der Übungsaufgabe, auf die ich mich jetzt beziehe, steht was von Homomorphismen und da steht auch eine Definition in der Aufgabe, wie man den Begriff verstehen soll. Der ist sehr schwach und meine Bitte ist, wirklich mit dieser Definition zu arbeiten, aber gerne im Hinterkopf schon zu überlegen, was für andere Definitionen wären denn noch sinnvoll. Kann man das noch irgendwie spezifizieren oder verstärken? Denn im Hintergrund steckt ja die Definition eines Graphhomomorphismus und das brauchen wir ja in der Vorlesung nicht, aber in der Übung möchte ich das gerne thematisieren. Was für verschiedene Möglichkeiten gibt es denn, Graphhomomorphismen zu definieren? Was hat das damit zu tun, was man bei den Graphen an Struktur zulässt oder eben nicht zulässt? Wie wird da was Wohldefiniertes draus? Und das möchte ich unter anderem motivieren mit dieser Übungsaufgabe. Und möchte ich dazu jetzt noch mehr sagen? Ich glaube nicht. Jetzt gerade sind wir in so einer Phase, wo die Übungsaufgaben einerseits ganz gut zum Stoff passen, aber ich andererseits immer aufpassen muss, dass ich nicht zu viel verrate. Also, dass ich versuche, gewisse Themen in den Übungsaufgaben zwar schon so zu triggern und anzusprechen, aber dass ich da nicht parallel in der Vorlesung alles verrate, was daran interessant ist. Das ist gerade meine Challenge. Guck mal, ich glaube, ich habe alles abgedeckt, was ich da sagen wollte. Ja. Das nur so als Anregung. Also bitte akzeptieren, dass da in der Übungsaufgabe so eine Definition steht, die vielleicht erstmal komisch und sehr schwach aussieht und dann einfach mal damit arbeiten, gucken, was passiert und dann thematisieren wir in der Übung, was hätte man da vielleicht noch anders machen können. Hätte man was anders definieren können. Und was wäre dann passiert? Das, was wäre dann passiert, ist ja sowieso ein Spiel, was ich gerne spiele. Jetzt kommen wir zu ein bisschen Standardnotation. Wo wollen wir hin? Wir wollen hin zu dieser Voraussetzung. Ich schreibe es einfach zuerst an, aber wir brauchen vorher noch Platz, weil ich die motivieren möchte. Die Voraussetzung, mit der wir in Zukunft arbeiten wollen, 4.2, soll Folgendes beinhalten. Eine Indexmenge i und die betrachten wir sozusagen als Alphabet. Eine Indexmenge. Dann ein spezielles Erzeugungssystem für unsere Kopfsachergruppe. Das soll bestehen aus Elementen, die R, I heißen und das R erschließt sich noch, warum da so ein kleines R steht. Das heißt, das Erzeugungssystem bekommt einfach jetzt so einen Buchstaben, groß S. Die kleinen Erzeuger heißen R, I, für jedes I aus I gibt es einen. Für die traditionell W heißt, das kommt auch gleich alles noch, mit einem dazugehörigen Typ möglicherweise, wenn wir den brauchen, schreiben wir den mit dazu und wenn wir die Matrix brauchen, schreiben wir da auch irgendwas noch dran. Wir kriegen jeweils mit Typ Matrix, das werden wir sehen. Podcast brauchen, aber wenn diese Voraussetzung gilt, dann haben wir genug Informationen, um die Coxeter-Gruppe mit einer Präsentation hinschreiben zu können. Das ist das, was da so drin steckt. Dann wollen wir Wörter bilden mit den Farben. Und die Menge der Wörter soll MI heißen, das ist so eine Art traditionelle Bezeichnung. Unter anderem, weil der Buchstabe W für Wörter weg ist. Das ist eine traditionelle Bezeichnung für diese Coxeter-Gruppe, die wir uns da angucken. Und dann, die wollte ich nicht gerne halten. Das heißt, MI, M, groß I. Zu einer kleinen Gruppe. Und dann kommt gleich noch eine Abbildung R und ein Coxeter-Kammern-System Sigma, das heißt, da ergänze ich gleich noch was, aber vorher möchte ich ein bisschen erklären, sonst ergibt das, was da steht, nämlich gar keinen. So, was für Notationen brauchen wir jetzt auf dem Weg dahin? Zunächst mal kann ich ja, wenn ich anfange mit einer Coxeter-Gruppe, die soll jetzt halt B heißen, die ist mir irgendwie gegeben, ich habe irgendwie Informationen, um eine Präsentation hinzuschreiben, dann können wir ja einfach erstmal festlegen, dass das Erzeugnersystem S heißen soll und dass wir die Buchstaben RI für die Erzeuger benutzen. Das ist erstmal nur eine Notationsfestlegung. Ich glaube, dass es auch vorher schon mal S hieß. Und jetzt führen wir einfach nur neu ein, dass die Erzeuger RI heißen sollen. Und ich glaube, ich habe schon mal irgendwann gesagt, dass man sich den Buchstaben S vielleicht merken kann im Sinne von Spiegelungen und R, klein R, hier für die einzelnen Erzeuger, kann man sich dann, wenn man will, auch genauso merken. Da steckt einfach das Wort Reflection dahinter. Und wir werden später auf Spiegelungen kommen. Was noch? Jetzt möchte ich dem Kammern-System, das man auf diese kanonische Art und Weise basteln kann, wie wir das schon gesehen haben, dem möchte ich ab jetzt immer den Buchstaben Groß Sigma zuweisen. Sigma, das schreibe ich jetzt mal ganz verwegen. Wir sehen gleich, dass es wirklich nur eine Art gibt, das zu basteln. Sei Sigma das Coxeter-Kammern-System. Zur Gruppe W mit erzeugendem System S. Wie bastelt man das nochmal? Na, man schreibt als Menge von Kammern alle Gruppenelemente hin. Das ist dann vorgegeben in dem Moment, wo man B hat. Und dann muss man auch definieren, was Nachbarschaft ist. Mit den dazugehörigen Typen. Und das haben wir ja schon gesehen. X und Y sind I benachbart, genau dann, wenn Y das gleiche ist wie X mal RI. Das heißt, wir kommen von einer Kammer zu einer benachbarten Kammer mit einer Kante der Farbe I. Genau dann, wenn wir das eine Gruppenelement mit dem Erzeuger RI multiplizieren können, um zum anderen zu kommen. Das ist Nachbarschaft in diesem Kammern-System. Also, das heißt, B ist die Kammernmenge und für alle XY aus der Gruppe gilt, X ist I benachbart zu Y, genau dann, wenn Y gleich nur eine Art, also in dem Moment, wo man die Gruppe festlegt und das Erzeugnersystem festlegt, gibt es dann nur eine Art, wie man so ein Kammernsystem basteln kann. Deswegen das Coxeter-Kammernsystem zu wählen. Das ist dünn. Warum ist das dünn? Na, wenn wir uns eine IWand angucken und da irgendeine Kammer hernehmen, dann können wir mal schauen, was in der IWand so passiert. Ich habe jetzt also meine Kammer und möchte herausfinden, wie viele Nachbarn ich habe. Also ich meine, die Wand ist selber ein vollständiger Graph, das steckt bei Kammernsystemen so mit drin. Die Frage ist also nur, wie viele Nachbarn hat jetzt meine Kammer. Aber wenn ich gucke, was I-Nachbarschaft bedeutet, dann sehe ich, es gibt nur eine. Es gibt nur eine Kammer in der Nachbarschaft und die erreiche ich, indem ich mit RI multipliziere. Das kann ich nur einmal machen, dann habe ich meinen Nachbarn und das war's. Ich komme nicht noch irgendwo anders hin. Das heißt, dass die Wände wirklich nur aus zwei Kammern bestehen, mit der I-Kante dazwischen. Und das war's. Das ist dünn. Gut, dann haben wir, glaube ich, schon mal mindestens an einem Beispiel gesehen, wie man das Kammernsystem auch beschreiben kann, wenn man jetzt nicht die Gruppe explizit gegeben hat, sondern nur ein Diagramm oder eine Matrix. Man kann hin und her gehen zwischen den verschiedenen Darstellungsweisen, nur für den Fall, dass wir das mal brauchen. So, und jetzt halten wir mal diese Buchstaben fest. Die stehen ja auch schon. I ist die Indexmenge. S ist das erzeugende System, RI sind die Namen für die Erzeuger, W ist die Gruppe, die Wörter, das sehen wir gleich, warum wir die brauchen. Das alles möchte ich so behalten und jetzt möchte ich die Abbildung R definieren. All das wollen wir behalten. Und jetzt sei R von I nach S. Was macht die? Die wirft die Farbe klein i auf den dazugehörigen Erzeuger R. Das ist richtig dämlich, wenn ich das jetzt hinschreibe. Ich mache das nicht. Meine normale Abbildungsnotation ist hier auf jeden Fall schrecklich. Ich schreibe also, sei das Bild unter R der Erzeuger R klein i. Wir bilden also das Bild, indem wir den entsprechenden Erzeuger hernehmen. Das ist, glaube ich, noch halbwegs verträglich. Ich werde hier so ein bisschen gegrillt, es ist sehr, sehr warm. Und der Knopf ist für mich nicht zu erreichen, doch da. Ist das überhaupt so warm? Es ist gar nicht so hochgedreht, aber ich werde trotzdem gegrillt. Das setzen wir jetzt fort. Momentan können wir nur einzelne Buchstaben abbilden, aber wir könnten uns jetzt überlegen, Wörter abzubilden. Und die Frage ist, wie? Was ist da eine gute Idee? Schmierzettel. Sagen wir mal, wir haben so ein Wort I, J, K. Was wäre jetzt eine sinnvolle Idee, wie man das fortsetzen kann? Na, ich kann ja die einzelnen Erzeuger bilden und es gibt etwas, wo ich die multiplizieren kann, nämlich in der Gruppe W. Das heißt, wenn ich fortsetze und wenn ich als Bilder Gruppenelemente erlaube, dann kommt da was ganz Natürliches raus. Dann würde ich einfach definieren, das Bild davon unter R, also irgendwie sowas, könnte einfach sein, dass ich die jeweiligen Erzeuger nehme und die da, wo es sinnvoll ist, sprich in der Gruppe W, multipliziere. Schwupp, kann ich Wörter abbilden. Okay? Wir setzen das auf MI fort und schreiben dann, das heißt auch wieder R, ich missbrauche die ganze Zeit die Notation, da gibt es keinen neuen Buchstaben. R geht jetzt von MI. Und jetzt muss ich das irgendwie schick machen für alle Wörter. Die Idee ist, die hier steht. Für alle Wörter Omega aus MI. Und jetzt muss ich das irgendwie hinschreiben. Omega gleich I1 bis hin zu IN meinetwegen. Definieren wir das genauso, wie wir das gerade gemacht haben. Und ich benutze jetzt schon die Notation von dort. Ich schreibe also das Bild von Omega unter R hin, indem ich direkt so ein R Omega hinschreibe. R Omega ist dann RI1 weiter bis hin zur RIN in der Gruppe B. Gleich kommt noch eine philosophische Anmerkung, vielleicht noch, warum N0? Naja, wir könnten das leere Wort haben und das leere Wort landet dann einfach beim neutralen Element, beim Einzelelement der Gruppe. Das ist also für Wörter jeder Länge und jeder Bauart definiert, was wir da gemacht haben. Und was passiert da jetzt philosophisch? Naja, mach ich mal einmal hier weiter. Ja, oh genau, wir machen es sozusagen rückwärts. Wir hatten doch I-Nachbarschaft, richtig? So, hier sehe ich eine I-Nachbarschaft, wenn ich das in das Kammernsystem übertrage. Ich fange einfach mit irgendeiner Kammer X an, völlig egal wo, und kriege jetzt, wenn ich RI dran multipliziere, hier einen Nachbarn X, RI. Einverstanden? Und hier habe ich eine Kante der Farbe I. Was mache ich als nächstes? Na, ich multipliziere von rechts mit RJ, dann bekomme ich hier mit der Farbe J wieder etwas, das nenne ich dann halt X, R, I, R, J, denn das ist der Name dieses Elements, wir haben noch keinen besseren. Jetzt kann ich wieder mit RI multiplizieren, dann komme ich hier irgendwie raus, bei X, R, I, R, J, R, I. Und dann kann ich nochmal weiterlaufen und kann mit der Farbe K da eine Kante finden. Und welche ist das jetzt? Naja, das ist jetzt X mal R, I, R, J, R, I, R, K. Wenn also jetzt das hier mein Wörtchen Omega war, dann ist das, was hier rauskommt, X R Omega. Die Idee brauchen wir gleich sowieso in einem Beweis, deswegen ist es gut, dass wir die hier schon mal sehen. Und jetzt habe ich auf einmal so eine Korrespondenz. Ich kann mir vorstellen, dass ich mit einer Kammer, mit irgendeiner anfange und dass ich dann ein gewisses Wort lang laufe. Hier in diesem Fall laufe ich das Wort IJIK lang. Und das entspricht dann dem Entlanglaufen eines Weges im Kammernsystem und ich weiß sogar, wo ich rauskomme. Die Kammer, bei der ich rauskomme, ist x mal R Omega. Das ist die Idee. Deswegen ist diese Abbildung R so sinnvoll. Wir können dann nämlich hin und her wechseln zwischen Typen, also solchen Wörtern, Farben, und Wegen im Kammernsystem, beziehungsweise der Multiplikation mit Gruppenelementen. Da haben wir diese ganz verschiedenen Sichtweisen immer auf die gleiche Sache. So, dann schreibe ich hier den Spezialfall nochmal hin. Falls Omega das leere Wort ist. Dann ergibt sich aus der Definition, dass R Omega das Einzelelement der Gruppe ist. So, ein schönes großes W. Und auch das passt zu unserer Anschauung, denn wenn ich das leere Wort als Typ nehme und damit loslaufe, dann laufe ich halt nicht. Ich bleibe da, wo ich bin. Das entspricht Multiplikation mit dem Einzelelement der Gruppe. Gut, damit habe ich alles hergeleitet, was ich in die Voraussetzung schreiben möchte. Ab jetzt soll immer, wenn ich Voraussetzung 4.2 hervorhole, all das so eingeführt sein und so genutzt werden, wie wir das gerade getan haben, inklusive der Abbildung R. Und den Buchstaben sieht man, habe ich auch noch nicht eingeführt. Das Foxeter-Kammernsystem zu S, zu W und S sollte ich sagen, ich brauche die Gruppe und das erzeugte System und R von M, I nach W. Wie gerade definiert. Das möchte ich alles behalten, diese ganze Notation. Jetzt wische ich. Wird gewünscht, dass wir einmal durchwischen, wenn ich das mache. Hier mache ich das jetzt nicht, weil das nicht blendet, wenn ich das da einfach alles so lasse, wie es ist. Ich sehe keine Meinungsäußerung. Dann wische ich einfach schnell und tue sonst nichts. Das Bild möchte ich behalten. Das können wir nämlich gleich bestimmt gebrauchen. Alkohol. Falsche Richtung.
Bevor wir jetzt loslaufen und wirklich Dinge beweisen, helfen,
wer braucht ein Beispiel, um diese ganzen Begriffe nochmal zu untermauern? Wir hatten schon welche, aber da hatten wir teilweise diese Begriffe noch nicht. Das wäre jetzt also der Zeitpunkt, wo man das nochmal ganz gut machen könnte, bevor wir jetzt anfangen, Dinge zu beweisen. Braucht das jemand? Was wird da gewünscht?
Erstmal nicht.
Okay. Dann mache ich das weiter mit solchen Skizzen wie da und ohne ein konkretes Beispiel. Gut, die Voraussetzung benutzen wir jetzt in der Matrix 3 und wir greifen sofort das auf, was wir da gerade schon gesehen haben. Unter anderem kann man in diesem Argument zeigen, dass das Coxeter-Kammern-System Sigma zusammenhängt ist. So hinschreibe wie hier, dann meine ich damit immer, dass ich mir Kammern hernehme. Das mache ich jetzt einfach so, um es abzukürzen und gebe insbesondere nicht der Kammern nochmal extra Namen. Ich könnte immer sagen Omega, Quatsch,
Buchstaben
W. W ist der Buchstabe für die Gruppe. Den könnte ich natürlich benutzen, aber ich habe gemerkt, dass in meinem Kopf das ein bisschen unterschiedlich klickert, je nachdem, ob ich an ein Gruppenelement oder an eine Kammer im Graphen denke. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, dass wenn ich an Kammern und Graphen denke, dass ich das dann so schreibe. Und wenn ich an Gruppenelemente denke, dann schreibe ich wie. Wenn das irritierend ist und bei euch das ein bisschen anders flackert als bei mir, dann kann ich das anders machen. Aber für den Moment ist es bei mir so. Okay, dann brauche ich noch ein Wort. X, Y auf Sigma. Omega, ein Wort aus Handy. Das sind die Sachen, die wir jetzt haben. So, und dann überlegen wir uns, dass es genau eine Galerie gibt, in dem Kammern-System von X zu, die bei X anfängt und die als Typ genau das Wort Omega hat. Und das überlegen wir uns mit der Idee, die wir gerade schon gesehen haben. Die letzte Kammer in dieser Galerie können wir dann hinschreiben, das haben wir auch gerade schon gesehen und das ist auch das wesentliche Argument, um zu sehen, warum Sigma zusammenhängt ist. Und dieses, es gibt genau eine Galerie von diesem Typ, das ist wichtig. System, die bei X gewinnt. Und die letzte Kammer, dann ist gemeint die letzte Kammer, bei der wir dann ankommen, wenn wir die Galerie zu Ende gelaufen sind, ist X mal R Omega. Argument machen über die Länge dieses Wortes. N aus N0, die Länge. Dafür habe ich laut Notation. Ich glaube, ich hatte da mal die senkrechten Striche, also so die Betragsstriche für die Länge. Und da machen wir jetzt Induktion drüber. Was ist denn der kleinste Fall, der auftreten kann? Na, das ist der, dass die Länge 0 ist. Das heißt, das Wort ist das leere Wort. Und was habe ich dann? Na, ich laufe bei x los. Es gibt nur eine Möglichkeit, von x aus loszulaufen und das leere Wort als Typ zu haben. Das heißt nämlich, ich laufe gar nicht. Ich bleibe einfach bei x stehen. Die Endkammer, bei der ich dann lande, ist x selber, also x mal das 1-Element. Und das 1-Element ist R vom leeren Wort. Das stimmt also alles. Um den letzten Satz kümmern wir uns sowieso am Ende. Es ist n gleich 0. So ist Omega das leere Wort und die leere Galerie ist die einzige von x zu x mal 1, was das gleiche ist wie x mal r Omega. Damit ist dann da alles gezeigt. Ab jetzt soll es also, jetzt nehmen wir uns ein n her, n ist mindestens 1, das ist wieder die Länge von Omega und wir nehmen an, oder wir setzen per Induktion voraus, dass für kürzere Wörter das alles schon stimmt. Das machen, den Trick kennen wir auch schon. Ich kann das Wort aufteilen in den ersten Buchstaben und den Rest, der dann noch kommt. Sei J aus I der erste Buchstabe in Omega und sei Omega das Teilwort, das dann noch übrig bleibt, wenn man J wegnimmt. Dass ich also Omega schreiben kann als J Omega 0. Und wie stellen wir uns das jetzt vor? Dann kann man das Bild benutzen. So, hier sind haufenweise Kammern mit irgendeinem Zeug. Was tun wir jetzt? Wir sind ja hier bei x. Ich nehme also dieses als x, weil von da auch wirklich eine j-Kante weggeht. Jetzt bin ich also hier bei meiner Kammer. Es gibt nur einen j-Nachbarn, nämlich x mal rj, nach Definition des Kammernsystems. Das heißt, dass es nur eine Möglichkeit gibt, überhaupt loszulaufen in Richtung j. Das heißt, wenn ich mit so einem Wort loslaufen möchte, wo der erste Buchstabe J ist, dann ist der erste Nachbar schon mal klar. Das ist nämlich der hier. Anders geht's nicht. Von der Kammer aus gibt es dann aber per Induktion nur eine Möglichkeit, mit einer Galerie vom Typ Omega 0 weiterzulaufen. Und deswegen komme ich insgesamt auf genau eine Galerie vom Typ Omega. Mal rj raus. Per Induktion komme ich, wenn ich jetzt von dort aus mit Omega 0 weiterlaufe, bei x mal rj mal r Omega 0 raus. Das ist also auch wieder per Induktion die letzte Kammer ist ich mir nochmal an, was die Abbildung R macht. R war doch so definiert, dass das Bild, das Produkt der entsprechenden Erzeuger ist, wenn man die Buchstaben langläuft. Hier habe ich jetzt J, danach kommen hier halt eventuell noch irgendwelche Buchstaben, aber das heißt, dass hier dasselbe rauskommt, als wenn ich sofort das ursprüngliche Wort Omega genommen hätte und hätte davon das Bild unter R benutzt. Das ist also das gleiche wie X mal R Omega. Und das sei die Behauptung. Die Behauptung war, es gibt genau eine Galerie, das haben wir schon gezeigt, und wir wissen, was die Kammer am Ende ist, und das haben wir jetzt auch gezeigt. Und per Induktion steckt hier drin, in diesem Teil, dass ich hier mit R mal Omega 0 multipliziere. Das heißt, da steckt nicht nur die Induktion drin, sondern auch die Definition von R. Und jetzt müssen wir nur noch klären, warum daraus folgt, dass Sigma zusammenhängt. Zeigen, dass ein Graph zusammenhängend ist. Ich kann mir eine beliebige Zusammenhangskomponente hernehmen und zeigen, dass das alles ist, zum Beispiel. Oder ich kann zwei beliebige Kammern nehmen und zeigen, dass ich da immer einen Weg finden kann von der einen zur anderen. Das ist eine andere Möglichkeit. So, alles funktioniert hier. Das heißt, wenn ihr wollt und meint, was langweilig ist, dann könnt ihr losgehen und euch drei überlegen, die noch spannender sind. Es gibt hier verschiedene Möglichkeiten. Ich entscheide mich dafür, mir eine Zusammenhangskomponente herzunehmen und zu zeigen, dass da alle Kammern drin sind. Und die Zusammenhangskomponente, die ich nehme, ist die vom Einzelnen in der Gruppe. So, warum ist das einfach, das so zu sehen? Diesmal fange ich hier an. Hier ist das Einzelelement der Gruppe. Das ist eine Kammer. Die liegt da rum, die hat eine Zusammenhangskomponente. So. Wie komme ich jetzt zu einer beliebigen Kammer im Kammernsystem? Naja, so eine Kammer im Kammernsystem ist ja einfach ein Gruppenelement. Nennen wir das Gruppenelement mangels origineller Ideen. Ah, ich habe Y gar nicht gebraucht. Das ist ja spannend. Okay, das Y in der Voraussetzung wäre uns überflüssig, merke ich gerade. Aber ich kann es ja jetzt benutzen. Y ist jetzt mein beliebiges Gruppenelement. Das läuft hier irgendwo rum. Und da es ein Gruppenelement ist, also in dieser Gruppe W liegt, die von den RI mit I aus I erzeugt wird, kann ich es schreiben als Produkt von Erzeugern. Das heißt, als Gruppenelement kann ich Y hinschreiben als irgend so ein Produkt aus RI, I aus I, wie auch immer. Das ist nicht gut hingeschrieben. Irgendwie so RI1, RI2, bla bla bla, bis RI. Was auch immer, wie viele ich auch immer brauche. Und ich mache keine Aussage darüber, wie die Erzeuger da vorkommen und ob sich irgendwas doppelt, bla bla bla, weil ich das ja einfach nicht weiß. Ich weiß nur, ich kann Y irgendwie mit diesen Erzeugern schreiben. Das heißt aber, dass ich jetzt quasi durch die Art und Weise, wie ich Y geschrieben habe, und es gibt ja in der Gruppe lebt zwar jedes Gruppenelement nur einmal, aber es gibt unterschiedliche Arten, wie ich dasselbe Gruppenelement mit den Erzeugern schreiben kann. Da sind dann halt irgendwelche Elemente anders dargestellt, vielleicht ist was Überflüssiges drin, was man eigentlich wegkürzen könnte, aber das ist ja alles erlaubt. Ich darf Gruppenelemente ja schreiben und quasi überflüssiges Zeug darunter haben. Das heißt, dass ich an diese Schreibweise jetzt überhaupt keine Voraussetzungen stelle. Ich schreibe das einfach nur so hin und gucke, ob mir das eine Möglichkeit gibt, einen Weg in ein Kammernsystem zu finden. Und da sitzt die Idee, dass ich vom 1-Element aus loslaufe und dass ich immer von rechts die Erzeuger, die ich hier benutzt habe, um Y zu schreiben, ran multipliziere. Wenn ich das mache, dann lande ich also hier zuerst mit der Farbe I1 bei R I1. Dann laufe ich mit der Farbe I2 weiter. Und falls das die gleiche Farbe ist, dann laufe ich halt wieder zurück. Das macht nichts, aber das Bild ist jetzt gerade mal so, dass ich hier weiterlaufe zu R1, R2 und so weiter. Ich darf zwischendurch rückwärts laufen. Ich darf komische Wege laufen, die eigentlich zu lang sind. Das macht alles nichts. Durch die Buchstaben ist vorgegeben, welche Kanten ich da jeweils langlaufe. Und das Ergebnis am Ende muss aus dem, was wir uns vorher überlegt haben, heraus das Element Y sein. Wenn ich hier also langlaufen bin, mit I3 und so weiter, bis hin zu N, dann muss hier am Ende das Element Y stehen. Und auf die Art und Weise bin ich von 1 zu einem ganz beliebigen Gruppenelement. So, für den Zusammenhang zeigen wir, dass der Abstand vom 1-Element zu y, y war ja die beliebige Kammer, endlich ist. Dazu schreiben wir y als Produkt von Elementen aus S, und das geht, weil die Gruppe so definiert ist, dass sie davon erzeugt wird. Und ich schreibe mal mit Anführungszeichen hin und laufen von 1 aus den entsprechenden Weg lang. Okay, das ist die Idee. So haben wir den Zusammenhang. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich war damals das die Phase, wo ich erstens das Gefühl hatte, aha, ich merke jetzt langsam, wie dieses Kammernsystem funktioniert als Graph und was man da so machen kann. Das fand ich witzig. Und gleichzeitig war es aber auch die Zeit, in der ich mir immer wieder Fragen gestellt habe, was genau alles in diesen Präsentationen vielleicht noch drinsteckt, was da eine Rolle spielt. Wir sehen gleich, dass da tatsächlich auf so einem subtilen Level noch was los ist. Deswegen ist es wichtig, zu verstehen, wie Präsentationen funktionieren. Extrem gut in der Zeit, deswegen mache ich gerade eher langsam und mal eher noch mal ein Bild mehr, damit wir diese ganz elementaren Argumente wirklich gut drin haben. Hier gucken wir uns Residuen an, deren Typ aus genau zwei Farben besteht. Wir haben also Voraussetzung 4,2 und zwei verschiedene Farben. Und dann behaupte ich, dass jedes J-Residuum in unserem Kammernsystem Sigma ein Kreis ist und dieser Kreis besteht aus genau zweimal N und J-Kammern. Da sollte man vielleicht nochmal festhalten, was ein Kreis ist. Dann muss ich gleich die Tafel links als Schmierzettel. Komische Kreise, die so in sich verwickelt sind, ich nicht. Bei mir ist ein Kreis ein Weg, bei dem Anfangs- und Endkammer übereinstimmen und sonst nichts unterwegs, darf nie irgendwas gleich sein. Ein Kreis und ein Kammersystem Sigma ist ein Weg oder eine Galerie, sollte ich sagen. Bei der Anfangs- und Endkammer alle anderen Kammern paarweise verschieden sind. Ganz schöne Abkürzung, aber was da steht ist, ein Kreis in Sigma ist eine Galerie, bei der Anfangs- und Endkammer übereinstimmen und alle anderen Kammern paarweise verschieden sind. Damit ist gemeint, alle anderen Kammern auf der Galerie, die ich da mitlaufe. Und das MIJ, das steckt in unserer ganzen Notation so mit drin, aber versteckt. Entweder sehen wir es bei der Präsentation von W. Wenn ich W mit der Präsentation hinschreibe, dann habe ich da ja, W wird erzeugt von dem RI, wobei W aus I kommt. Und dann geht es ja los. RI Quadrat ist 1 und RI mal RJ hoch MIJ ist 1. Das sind die Relationen, die da stehen, wenn man W wirklich hinschreibt. Die MIJ geben uns also die Ordnungen an von Produkten RI mal RJ. Oder ich habe da irgendwo noch so eine Matrix rumlaufen, so eine Boxkammer-Matrix. Dann stehen die MIJ an. Das heißt, die habe ich. Die sind in Voraussetzung 4.2 irgendwie mit dabei. Möchte jemand, dass ich dazu jetzt noch was hinschreibe? Wird nicht gewünscht. Okay. Was stecken da jetzt an Info drin? Was müssen wir alles zeigen? Wir müssen zeigen, dass die Anzahl der Kammern stimmt. Zweimal MIJ stimmt. Und dann müssen wir zeigen, dass die so hübsch ordentlich einen Kreis bilden und nicht irgendwas anderes Komisches. Fangen wir mit der Anzahl der Kammern an. Na, da haben wir uns doch was überlegt. Und zwar in Lemma, wo war denn das? 3.2 steht bei mir, ich hoffe, das stimmt. Wir haben uns doch überlegt, dass zwei solche Erzeuger, RI, RJ, wenn die dort verschieden sind, die Diädergruppe erzeugen, mit genau, also wobei die Ordnung genau zweimal. Dazu haben wir uns, glaube ich, einfach dann so eine entsprechende Matrix hergenommen. Das war unter anderem ein Spezialfall einer Coxeter-Matrix, wo die Größe 2 kreuz 2 ist. Mit Lemma. Ist das eine Diädergruppe der Ordnung 2 mal MIJ? Und ich behaupte, dass das reicht, um zu verstehen, dass alle IJ-Residuen 2 mal MIJ-Kammern haben. Das ist nicht ganz so offensichtlich, wie man jetzt denken könnte. Denn streng genommen gucken wir uns da gerade nur ein IJ-Residuum an, nämlich welches? Das Bild. Wir gucken uns dasjenige IJ-Residuum an, dessen Kammern genau die Leute in dieser Untergruppe U sind. Wir fangen also an mit 1W und laufen jetzt los, einmal in Richtung I zu RI und einmal in Richtung J, das ist eine andere Richtung, weil I und J verschieden sind. RJ. Und dann laufen wir irgendwie weiter. Das heißt, wir kriegen hier nur die Zusammenhangskomponente für den Typ IJ, wo das Einzelelement der Gruppe drin liegt. Die anderen kriegen wir nicht. Die anderen sehen aber genauso aus. Denn egal mit welcher Kammer ich starte, ich habe dann immer genau einen I-Nachbarn und genau einen J-Nachbarn. Und dann bekomme ich also quasi das, was wir hier sehen, rübergeschoben zu dieser anderen Kammer. Und je nachdem, wie weit die weg ist, darstellungsmäßig, präsentationsmäßig gesprochen, lande ich dann in dem gleichen IJ-Residuum oder ich lande irgendwo ganz anders. So, in meiner Vorstellung habe ich jetzt, also in meiner Vorstellung zerfällt die Gruppe, wenn ich die Gruppenelemente als Kammern sehe, jetzt in haufenweise solche Kreise. Jede Kammer liegt ja in einem IJ-Residuum, also in einem solchen Kreis, und die Frage ist nur, in welchem. Es ist also egal, welches ich mir angucke. Alle J-Residuen sehen gleich aus, weil ich immer das mache, was ich hier gemacht habe. Ich gehe einmal in Richtung I, einmal in Richtung J und bekomme dann alles in dem Residuum, in dem ich einfach nur oft genug mit RI und RJ laufe. Und warum kommen da Kreise raus? Das ist die einzige Frage, die wir uns beantworten müssen. Vielleicht noch ein Kommentar dazu. Also hat das J-Residuum, das die einzelne Gruppe enthält, genau 2 mal MJ. Und wenn wir wollen, können wir in die Gruppe nochmal vertiefen, was ich gerade jetzt einfach nur so kurz erklärt habe, warum nämlich alle Residuen die gleiche Struktur haben und insbesondere die gleiche Anzahl an Kammern. So, jetzt zur Form. Na, da haben wir ja schon angefangen zu malen. In so einem IJ-Residuum habe ich ja, wenn ich von einer Kammer zur nächsten laufen möchte, immer nur die Möglichkeit, mit einer I-Kante oder mit einer J-Kante zu laufen. Gucken wir uns also an, was passiert. Wenn ich die J-Kante langlaufe, multipliziere ich mit RJ. Wenn ich die I-Kante langlaufe, multipliziere ich mit RI. Mit einem der beiden Elemente muss ich multiplizieren, wenn ich ein neues Gruppenelement haben will und dementsprechend eine neue Kammer, denn mehr ist ja nicht da. U wird ja erzeugt von RI und RJ. Andere Erzeuger aus der Gruppe habe ich nicht zur Verfügung, um weiterzukommen. Das heißt, ich habe jedes Mal nur eine Farbe, die ich benutzen kann. Mit der einen Farbe laufe ich leider zurück, dahin, wo ich schon war. Nur mit der anderen Farbe komme ich weiter und deswegen kommt da ein Kreis raus. Und am Ende lande ich, das haben wir bei S3 schon gesehen und auch bei Nadia-Ruf wieder auf dem 10 in der Übung. War das letzte Woche? Ich glaube, es war letzte Woche. Da haben wir schon gesehen, wie man da bei so einem Kreis landet und dass die gegenüberliegende, also dass die dem Einzelnen gegenüberliegende Kammer auch genau hingeschrieben werden kann. Da habe ich nämlich genau RI und RJ abwechselnd, je nachdem, womit ich anfange, kommen dann da unterschiedliche, also entspricht das unterschiedlichen Wörtern, aber dem gleichen Gruppenelement und ich laufe RJ mal insgesamt. So kriege ich die gegenüberliegende Kammer. Ja, ich habe in meinen Notizen steht einfach nur das, was ich hier gerade angemalt habe, nämlich, dass ein Kreis rauskommt, weil man immer nur eine I oder ein I oder ein J-Nachbarn hat. Also nie noch irgendwas anderes. Jede Kammer in die von den MIJ ab. Und bisher haben wir nur so ganz elementares Wissen über Omega, über W und über die Präsentation benutzt. Das nächste Lemma, weiß ich noch, war für mich überraschend. Lemma 4.5. Da gelte die gleiche Voraussetzung. Und diesmal fangen wir an mit einem J-Residuum. In Sigma. Ah, wir können ja dieses Bild behalten, das ist vielleicht gar nicht mal schlecht. Wir können uns vorstellen, dass Residuum ist einfach das hier. J besteht aus 2 Farben, wir haben halt jetzt so einen Kreis. Und die Frage ist, wie liegt so ein Kreis jetzt in dem Kammernsystem? Könnte es nicht zum Beispiel sein, dass wenn ich mir hier so eine Ecke, so eine Kammer schnappe auf diesem Kreis, dass die dann, wenn ich andere Farben erlaube, auf einmal benachbart ist zu einer anderen Ecke, zu einer anderen Kamera im Kreis. Geht sowas? Das ist ein Beispiel für das, womit sich das Lemma beschäftigt. So, im ersten Moment, warum eigentlich nicht? Warum sollen die Kreise nicht, wenn man sie für sich betrachtet und alle anderen Farben ignoriert, halt so aussehen, wie sie aussehen, aber wenn ich mehr Farben erlaube, dann könnten da noch andere Verbindungen sein. Warum eigentlich nicht? Das ist genau die Frage, die wir betrachten. Sei X und Y aus diesem Residuum und die sollen jetzt benachbart sein im großen Kammernsystem Sigma, so wie es hier eingeleitet wird. Und ich schreibe jetzt mal I benachbart. Und I ist jetzt halt die Farbe der Kante. Und da drüben wäre das das Rot. Und jetzt wollen wir was über diese Farbe sagen. Wie kann es sein, dass innerhalb eines J-Residuums zwei Kammern benachbart sind? Und wir werden sehen, das geht nur mit Farben aus J. Das heißt, das, was ich hier eingemalt habe mit diesem Rot, was nichts zu tun hat mit dem Kreis, das geht nicht. Ich fand das überraschend. Ich finde es ziemlich stark, dass man quasi, wenn man innerhalb eines Residuums rumläuft, dass man dann Nachbarschaft, und zwar Nachbarschaft im großen Kammernsystem, nur dann hat, wenn die Farbe, die man benutzt, schon eine ist aus dem Residuum. Das heißt, man ist im Residuum schon benachbart. Manchmal steht hier bei mir am Rand, dass ich da eine Skizze machen soll. Wie wir jetzt gemerkt haben, ist das völlig überflüssig, weil ich sowieso die ganze Zeit male. Das ist auch der Grund, warum ich denke, dass falls wir nicht mehr in Präsenz weitermachen dürften, falls das passieren sollte, dass ich dann hier tatsächlich nicht nur mit Podcasts arbeiten möchte, sondern dann werde ich vor der Tafel stehen und Videos machen, mal, weil es einfach zu schön ist. Na gut, was ist die Situation? Wir haben da X und Y und wir haben da jetzt sozusagen zwei Möglichkeiten, von X zu Y zu kommen. Die eine Möglichkeit ist, dass wir in dem Residuum so eine J-Galerie langlaufen, so eine gibt es, denn die sind ja innerhalb eines Residuums. Und die andere Möglichkeit ist, dass wir die Abkürzung nehmen über diese I-Kante aus dem Kammernsystem Sigma. Das sind die beiden Möglichkeiten, von X zu Y zu kommen. Sei also Omega, nee, nicht, das ist nicht gut, sei Gamma, eine J-Galerie, ich brauche den Typ. Sei Gamma eine J-Galerie von X zu Y, die muss dann komplett in R liegen, weil die aus einer Zusammenhaltskomponente kommen. Und sei Omega aus MJ, ihr Typ. Ich darf hier MJ hinschreiben und es ist hoffentlich klar, was damit gemeint ist. Denn der Witz meiner J-Galerie ist ja, dass ich nur Farben aus J benutze. Dementsprechend sind auch die Wörter, die ich dann da brauche, als Typen Wörter, die nur Buchstaben aus J benutzen. Und dann habe ich auch die Farbe I. Hier. Was ist also 1, 2, so, jetzt passt. komme ich also von x zu y? Na, einerseits komme ich, wenn ich Lemma 4, 3 anschaue. Von x zu y mit dieser Galerie vom Typ Omega. Das heißt, ich komme von x zu y, indem ich x von rechts mit r Omega multipliziere. Einverstanden? Das war gerade die Idee von ihm. Also in dem Moment, wo man diese Galerie hat von x zu y und wo man den Typ dann festlegt, ist das auch die einzige Galerie von genau diesem Typ. Und dann kann ich y hinschreiben als x mal r von diesem Typ, also hier r Omega. Aber gleichzeitig habe ich ja diese Kante mit der Farbe i und weiß nach Definition, dass dann y auch x mal ri sein muss. Das ist also die Voraussetzung, dass es da so eine i-Kante gibt. Jetzt steht da x mal ri nach x mal r Omega. Das sind Gruppenelemente. Jetzt dürfen wir Gruppentheorie machen. Wir sind in einer Gruppe, wir haben da stehen x mal das eine gleich x mal das andere. Dann dürfen wir kürzen. Richtig? Das heißt, r Omega ist jetzt dasselbe wie ri. Nicht Kürzungsregel, das ist irgendwie doof. Ich schreibe einfach, wir kürzen in der Gruppe Omega, W. Zu viele Buchstaben. Wir kürzen jetzt muss ich den Typ von Omega, also den Typ Omega, also dieses Wort, vielleicht gar nicht explizit hinschreiben, damit wir uns vorstellen können, was da jetzt passiert. Alle Buchstaben, die ich für Omega benutze, kommen ja aus J. Wenn ich das jetzt also ausschreiben würde, indem ich die einzelnen Buchstaben hier nacheinander hinschreibe und dann die einzelnen Erzeuger hinschreibe, dann benutze ich nur Erzeuger, bei denen die Indizes aus der Teilmenge J kommen. Ich lande also im Erzeugnis der RJ, wobei J aus J kommt. Als Untergruppe von B gedacht. Was hat denn das jetzt zu bedeuten? Ein Erzeuger in der Gruppe lässt sich darstellen als Produkt von möglicherweise anderen Erzeugern. Geht das? Nee, das verhaltene Kopfschütteln ist genau, zeigt mir genau die richtige Intuition. Aber warum nicht? Das ist die Frage. Und das hat jetzt wieder das damit zu tun, was alles in dieser Definition einer Präsentation steckt. Andere Relationen als die, die da stehen, gelten. Also Möglichkeit 1. I kommt aus J und wir können RI so darstellen, indem wir einfach RI hinschreiben. Möglichkeit 1, das ist das, was wir wollen. I kommt aus J. Möglichkeit 2, man kann RI tatsächlich mit diesen anderen Erzeugern irgendwie hinschreiben. Das würde aber dann zu einer Relation führen in der Gruppe, die erfüllt ist und von der wir nichts wissen. Die Präsentation sagt uns das nicht. Und was die Präsentation uns nicht sagt, stimmt auch nicht. Es ist also nicht möglich, RI als Produkt von Erzeugern zu schreiben, bei denen andere Farben vorkommen. Freuen darf, darüber, dass wir am Anfang über freie Gruppen gesprochen haben und dass wir jetzt wirklich verstehen, was da passiert und warum das so folgt. Denn Ansonsten hätte ich jetzt sagen müssen, ja, bitte glauben, dass es jetzt irgendwas in diesen freien Gruppen und den Präsentationen, deswegen geht das nicht. Uns noch mal kurz klar machen können, aber wie auf jeden Fall auch durch die Übungsaufgaben dazu noch mal klar werden wird, haben wir eine ganz natürliche Wirkung der Gruppe auf dem Kammernsystem, und zwar in folgender Weise. Wenn ich so ein Gruppenelement habe, G aus der Coxeter-Gruppe B, dann kann ich einfach jede Kammer, das sind ja auch nur Gruppenelemente, sagen wir mal, die Kammer ist X, jede Kammer kann ich einfach von links mit diesem G multiplizieren, dann lande ich halt bei der Kammer GX, das ist ja auch wieder ein Gruppenelement, das heißt, die Kammer muss es irgendwo geben. Und ich behaupte, dass auf die Art und Weise Kanten wieder auf Kanten abgebildet werden, und zwar von der gleichen Farbe. Na, warum ist das so? Ja, ich habe hier zum Beispiel, das ist ja der Prototyp der Kante X, X, R, I, und dann habe ich hier die Farbe. Was passiert jetzt bei dieser Multiplikation von links? Naja, x landet bei gx, xri landet bei gxri. Da komme ich auch von dem Element zu dem, in dem ich mit dem Erzeuger multipliziere. Das heißt, hier ist natürlich auch eine Farbe der Kantine. Auf die Art und Weise kann ich also warum das ein Automorphismus ist, darüber muss man vielleicht mal kurz sprechen, möchte ich jetzt nicht machen, weil es eine Übungsaufgabe gibt. Was der Automorphismus alles Spannendes macht, möchte ich jetzt auch nicht thematisieren. Ich wollte nur darauf hinweisen, man kann eine solche Gruppenoperation definieren. Das ist sehr natürlich in dem Sinne, dass Kanten nach Kanten der gleichen Farbe abgebildet werden. Und alles, was ich da sonst vielleicht auch in den Notizen schon so stehen habe, werde ich jetzt nicht weiter kommentieren, sondern das soll bewiesen werden in den Übungsaufgaben. So, was noch, bevor wir zu Kapitel 5 kommen? Da machen wir heute die ersten paar kleinen Definitionen, ganz entspannt. Wir haben doch bisher an Notation, wie war das? Also wir haben diese Farben, I aus I, dann haben wir die Menge der Wörter in I, die heißt NI, und wenn wir so ein Wort hernehmen, Omega aus NI, dann haben wir die Länge des Wortes, dabei zählen wir einfach, wie viele Buchstaben wir da hingeschrieben haben. Das ist das, was wir schon haben. Und jetzt möchte ich sozusagen den Gruppenelementen auch eine Länge zuweisen. Und jetzt gibt es verschiedene Arten, wie man sich das vorstellen kann. Möglichkeit 1. Ich nehme das Gruppenelement aus B her, schreibe es in den erzeugenden Elementen und schreibe das jetzt so geschickt, dass ich mir sicher bin, dass es keine Darstellung gibt mit weniger Erzeugern. Das heißt, ich bastel mir eine Präsentation dieses Elements mit möglichst wenigen Erzeugern. Und dann definiere ich die Anzahl der Erzeuger, die ich da brauche, als Länge des Gruppenelements. Das kann ich machen. So, jetzt die Frage, was haben wir noch an Konzepten, wie kann man das vielleicht noch besser formalisieren und wieso glaubt man, dass man dahin kommt? Also woher weiß ich, dass es jetzt meine kürzeste Darstellung meines Gruppenelements ist und dass ich nicht durch cleveres Umschreiben das noch besser hinkriege. Dafür haben wir das Konzept von reduzierten Wörtern. Das heißt, da können wir das benutzen. Wir können einfach sagen, jedem Gruppenelement, wenn ich das hinschreibe mit Erzeugern, entspricht ja dann ein Wort in MI, in dem ich nämlich die Buchstaben an den Erzeugern hinschreibe. Und wenn ich in der Äquivalenzklasse dazu, Stichwort freie Gruppen, das eindeutig bestimmte reduzierte Wort mir schnappe und dann das dazugehörige Gruppenelement hinschreibe, dann ist es dasselbe Gruppenelement, aber möglicherweise mit einer kürzeren Darstellung. Aber auf die Art und Weise finde ich immer eine möglichst kurze Darstellung meines Gruppenelements mit den Erzeugern. Das heißt, so kann ich mir das auch vorstellen. Nochmal, ich fange mit dem Gruppenelement an, ich schreibe es irgendwie mit diesen RI, merke mir das Wort, das dadurch die Indizes definiert wird, gehe in die freie Gruppe über I, nehmen das eindeutig bestimmte reduzierte Wort aus der Klasse dazu, schreibe das Gruppenelement hin, das ist dann dasselbe. Und dann habe ich ein Wort der kürzesten Länge. Jetzt überlege ich gerade, ob die Relationen, die wir in der Gruppe haben, dafür sorgen, dass ich das dann vielleicht noch kürzer machen kann. Aber ich glaube, so wie wir. Ich kann es in der Gruppe vielleicht durch die Relation mit den NIJ noch kürzer machen. Genau, stimmt. Das heißt, ich brauche diesen zusätzlichen Schritt. Wenn ich mir nicht sicher bin, kann ich erstmal in die freie Gruppe über I gehen und da reduzieren, soweit ich kann. Aber dann kann ich noch mal gucken, ob ich durch die MIJ noch eine Verkürzung hinbekomme in der Gruppe. Denn das sind Relationen, die ich in der freien Gruppe nicht habe.
Okay.
Das heißt also, dass ich das jetzt irgendwie hinschreibe und dass man aber für das Finden einer solchen kürzesten Darstellung sich jetzt verschiedene Möglichkeiten überlegen kann. Man kann einfach nur in der Gruppe argumentieren. Man kann aber auch, wenn man will, gedanklich einmal den Weg in die freie Gruppe über I gehen, einfach nochmal um die Parallele zu den reduzierten Wörtern zu haben. Was möchte ich da? Da muss ich ja gleich noch gucken, was hier in meinen Notizen steht, finde ich nämlich auch noch nicht optimal formuliert. Kann sein, dass ich das dann gleich nochmal aktualisieren möchte. Sei G aus W. Deshalb, weil wir es dann von der Ordnung des Elements als Gruppenelement unterscheiden können. Deswegen irritiert mich auch, wenn Leute das als Ordnung des Gruppenelements beschreiben, einfach weil ich das aus diesem Kontext so kenne. Und ich möchte noch mal kurz überlegen, wo das, was ich gerade gesagt habe, als Ergänzung und im Unterschied zur freien Gruppe vielleicht eine Rolle spielt. Ich denke jetzt mal kurz an, woran denke ich? Ich denke an S3. Als Coxeter-Gruppe, da habe ich dann also, wenn ich das jetzt mal so hinschreibe, I und J. I und J sind jetzt einfach die beiden Farben beim Alphabet, das schreibe ich als nicht hin. Und dann habe ich RI² gleich RJ² gleich RI, RJ hoch 3 als Relation. Und wenn ich mir jetzt stelle ich mir also vor, ich bin in der freien Gruppe über IJ. Da ist dann ja so ein Wort wie IJ, IJ reduziert. Aber das entsprechende Gruppenelement kann ich kürzer darstellen, denn RI, RJ, RI, RJ ist dasselbe wie RI, RJ. Entschuldigung, ist dasselbe wie RI. Das heißt, wenn ich jetzt nur an die freie Gruppe denke, dann kriege ich für ein Gruppenelement, das ich so darstelle, eine entsprechende Wortlänge von 4 für ein reduziertes Wort. Und das liegt daran, dass in der freien Gruppe Hier, das kann ich ausdrücken über elementare Erweiterung und Reduktion, aber das kriege ich nicht. Das heißt, da geht mir Informationen flöten. Und das ist die Motivation für das, was wir am Anfang von Kapitel 5 machen, dass wir nämlich jetzt versuchen, diese Art von Austauschen in der Darstellung, dass wir versuchen, die auch noch irgendwie zu fassen. Und zwar auch wieder grafisch oder graphentheoretisch gedacht im Kammernsystem. Genau, ich nutze jetzt die letzten paar Minuten zur Motivation und fange nicht mit Kapitel 5 an, sondern ich motiviere die Begriffe von Kapitel 5 mit genau diesem Beispiel. Also, das war jetzt gerade hoffentlich nochmal eine hilfreiche Erläuterung dazu, warum es eben nicht reicht, an reduzierte Wörter in der freien Gruppe zu denken. Wir brauchen die Relationen in der Gruppe, die wir haben. Und das werde ich in den Notizen noch korrigieren. So wie das da steht, bin ich nicht zufrieden. Und jetzt übersetzen wir mal diese ganzen Sachen, die wir da haben, diese Konzepte, in die graphentheoretische Sprache. Hier hätten wir ja als Kammernsystem schon was ganz Niedliches. I, J. Und jetzt kann ich das, was wir in der freien Gruppe gemacht haben, übertragen. In der freien Gruppe hatten wir, als wir mit Wörtern gearbeitet haben, da hatten wir so eine elementare Erweiterung. Elementare Erweiterung hieß, wir fügen sowas ein wie i, beziehungsweise i hoch minus 1. Bei uns ist es dasselbe wie i, weil die Erzeuger Ordnung 2 haben. Da sehen wir schon, da ist so ein kleiner, feiner Unterschied. Heißt also, wenn in einem Typ sowas vorkommt wie i, dann wollen wir dafür einen Namen haben. Denn im Graphen bedeutet das ja, dass wir eine Kante einmal hin und einmal zurücklaufen. Und das darf man zwar, aber es macht den Weg überflüssig lang. Und wenn wir später auf minimale Galerien kommen, dann wollen wir sowas gar nicht sehen. So übertragen wir dann also die elementare Reduktion, die wir am Anfang hatten. Das heißt, im Kontext von Kammernsystemen halt Kontraktion. Das heißt, wir kontrahieren das Wort, indem wir da so ein i rausnehmen. Das entsprach der elementaren Reduktion um so ein a hoch minus 1. Genauso können wir aber auch einen Weg länger machen, indem wir hier so lang laufen und dann sagen wir, ach, das macht Spaß, ich laufe jetzt einfach mal hin und her, j. Das entspricht der elementaren Erweiterung im Kontext der freien Gruppen. Bei uns nennen wir das dann Expansion. Und wieder habe ich halt j und nicht a auf minus 1, weil ja rj zu sich selbst invers ist. Es sieht also ein kleines bisschen anders aus, aber die Idee ist wirklich genau dieselbe wie die bei der elementaren Reduktion und der elementaren Erweiterung ganz zu Beginn. Das heißt, wir kriegen dann sowas wie Kontraktion, dann nehmen wir sowas wie i weg, wir haben Expansion, dann fügen wir sowas wie jj ein. Und dann gibt es etwas, und dazu haben wir halt keine Entsprechung in der freien Gruppe, weil wir da diese Relationen nicht haben. Das entspricht aber dem, was ich hier gemacht habe. Das werden die sogenannten elementaren Homotopien. Bei einer elementaren Homotopie laufe ich innerhalb eines solchen Kreises nicht die eine Richtung lang, sondern die andere. Das heißt, statt ij laufe ich jij, wissend, dass in der Gruppe das gleiche Gruppenelement erreicht wird. So, und wenn man das im Hinterkopf hat, also das ist so ein bisschen, zumindest bei mir, motiviert durch solche Geschichten, denn wie kann ich im Graphen das sehen? Na, wenn ich das hier durch so eine elementare Homotopie ersetze, wenn ich also ij ersetze durch jij, dann weiß ich, dass es dasselbe ist, als wenn ich das mache, rj, ri, rj, rj. Da rj Ordnung 2 hat, fällt ja was weg und dann komme ich auf der rechten Seite raus. Das heißt also, dass das Umschreiben durch Expansion, Kontraktion und elementare Homotopien dem Umschreiben von Gruppenelementen entspricht mit den Erzeugern. Und auf der graphentheoretischen Seite ändern wir die Wege, die wir laufen. Von der gleichen Kammer zur gleichen Kammer, aber wir laufen halt so ein bisschen unterschiedlich. Und manchmal ist das langweilig, dass wir halt solche kleinen Umwege laufen oder eben nicht laufen, aber innerhalb von Rang 2 Residuen kann was Spannendes passieren, wo man einen Kreis in die eine oder in die andere Richtung abläuft. Das ist die Idee. Das also jetzt schon mal als Vorbereitung auf Kapitel 5. Wir nehmen einige der Konzepte vom Anfang, fassen sie ein kleines bisschen anders auf, weil wir hier diese Relationen haben und die wollen wir einfangen. Okay? Das war Kapitel 4.
Was für Fragen gibt es jetzt? Spontan? Erstmal keine. Gut, dann steigen wir nächste Woche genau da, hoffentlich sehr motiviert bei Kapitel 5 ein, indem wir das alles dann ordentlich aufschreiben.
Gut, danke.
Jetzt bitte ich darum, einmal die Fenster aufzureißen.
Dankeschön. Und die Türen sind auch einmal.
Ich packe jetzt hier in Ruhe und wische und so und mache alles wieder zu.